ARD Sounds.
MDR Kultur. Diskurs.
Willkommen zum Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Jörg Schieke und ich bin verabredet mit dem Autor und Redakteur Peter Neumann. Der ist mir jetzt zugeschaltet. Herr Neumann, hallo, freue mich, dass alles klappt.
Hallo, Herr Schieke.
Ich stelle Sie ein bisschen vor. Peter Neumann schreibt verschiedene Sorten von Texten. Es gibt Gedichtbände von ihm. Es gibt ein Buch, in dem er ins Jena des Jahres 1800 geht und dort also die Entwicklung neuer, freier und moderner Denkwelten nachzeichnet. Und er hat geschrieben das Buch Mentalitäten, wie wir besser verstehen, was uns trennt und was uns eint. Das ist erschienen bei Siedler und das ist das Buch, über das wir reden wollen. Peter Neumann ist außerdem Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit. Ja, und warum wir über die Mentalitäten reden wollen, das liegt auf der Hand. Wir haben politisch angespannte Zeiten und Menschen grübeln darüber nach, warum Gesellschaften sich auseinander bewegen, so wie es auch in Deutschland derzeit zu sein scheint. Es muss etwas geben, das so rational nicht ganz aufklärbar ist, nicht ganz erklärbar. Dazu gehören immer noch gewisse Fremdheiten zwischen Ost- und Westdeutschen. Und der Begriff, den Peter Neumann hier ins Spiel bringt, das ist der Begriff der Mentalität. Peter Neumann, wir haben uns kennengelernt vor kurzem in Frankfurt am Main. Da gab es so ein Literaturfestival Ost-West überschrieben. Da haben wir auf einer Bühne gesessen mit Lutz Rathenow. Und ich habe jetzt mal überlegt, ist da eigentlich schon etwas aufgeblitzt, so in dieser Umgebung von Lesung, von Debatte, von Podium, was vielleicht auch schon auf eine andere Mentalität hindeutet, wenn Sie so ins Publikum geschaut haben, sich so angehört haben, was da gesprochen wurde, gefragt wurde. Gibt es da etwas, das sich schon unterscheidet zu Erfahrungen, die Sie vielleicht mit ähnlichen Veranstaltungen im Osten gemacht haben?
Ich glaube, erstmal muss man ja feststellen, dass es beinahe schon revolutionär ist, dass man gewissermaßen im Herzen der alten Bundesrepublik, also in der Bankenmetropole Frankfurt am Main, ein Festival zu Ost und West veranstaltet mit sehr vielen wichtigen Namen. Das heißt, was ja erstmal zu beobachten ist, und da hat sich, glaube ich, auch etwas in den vergangenen Jahren wirklich fundamental geändert. Es gibt ein gesteigertes Interesse am Osten. Es gibt eine erhöhte Aufmerksamkeit. Das hat natürlich auch etwas mit Ratlosigkeit und Klärungsbedarf zu tun. Aber ostdeutsche Intellektuelle, Schriftsteller sind eigentlich gefragt wie nie. Ja, also wenn wir mal auf die Namen schauen, Christoph Hein, Lutz Seiler, Steffen Mau, Ilko Sascha Kowalczuk, Jana Hensel, Jenny Erpenbeck, Dirk Oschmann natürlich. Also man könnte eigentlich die gewagte These in den Raum stellen, dass die führenden Köpfe des Landes eigentlich gerade aus dem Osten kommen. Das ist erstmal per se interessant. Das würde ich jetzt einfach mal als These in den Raum stellen. Und das hat dieses Festival, was wirklich sehr gut besucht war, auch gezeigt. Und es zeigt sich natürlich auch, dass der Westen im Grunde genommen jetzt auch in einer Situation angekommen ist, in der sie jetzt nicht nur ratlos über den Osten sind, sondern auch ein bisschen ratlos über sich selber. Denn auch im Westen haben wir in den klassischen Industrieregionen ja mit einem massiven Umbruch, mit Stellenabbau, mit einer Historisierung sozusagen der Ikonen der Vergangenheit zu tun. Also die haben gewissermaßen auch einen Selbstverständigungsbedarf über sich selbst. Und das sind doch schon sozusagen so zwei Entwicklungen, die ich neu finde, die ich interessant finde. Was aber natürlich nichts daran ändert, dass auch das muss man immer im Blick behalten, glaube ich, dass diese Veränderungen im Diskurs natürlich noch keine Veränderungen auf der materiellen Grundlage sind. Also wenn wir über Einkommen und Vermögensverteilungen in Ost und West sprechen. Aber das sind erstmal sozusagen so die Ausgangslagen. Also es gibt, glaube ich, auf beiden Seiten weiterhin großen Klärungsbedarf.
Ja, ja. Und ich hatte auch den Eindruck, nicht, dass die Leute sehr aufmerksam dort zugehört haben. Das war ja auch sehr imposant da in so einem Tower in Frankfurt, wo sonst nur Anwaltskanzleien über die Flure huschen. Und dort haben wir gesessen und da haben tatsächlich viele Leute sehr aufmerksam zugehört. Das war klar und haben auch Fragen gestellt. Also genau dieses Interesse gibt es. Wenn wir auf die Mentalitäten schauen, was mir natürlich sofort sehr tief zu denken gegeben hat. In gewisser Weise stellen sie diesen Begriff Mentalitäten gegen einen anderen Wert aus einer bestimmten politischen Bewegung, auch aus einer studentischen Bewegung heraus, viel mehr genannt wurde, nämlich die Identitäten. Und dort machen sie eine ganz klare Differenz aus und zeigen auch, dass man nur mit diesem relativ festgefügten Identitäten, wie sie derzeit verhandelt werden, möglicherweise nicht weiterkommt, sondern sie stellen eben dagegen die Mentalitäten. Und wenn wir das nochmal gegenüberstellen, was wäre da sozusagen der entscheidende Unterschied, mit dem sie auch agieren und mit dem sie, wie ich finde, auch viel mehr Phänomene und Probleme, Konflikte erfassen können?
Ja, ich glaube, dass das Phänomen der Identität gewissermaßen Mechanismen beschreibt des sozusagen bewussten sich selbst Identifizierens oder des bewussten jemand anderen als jemand anderen sozusagen Klassifizierens. Also das ist sozusagen eine bewusste Form der Selbst- oder Fremdzuschreibung. Und bei Mentalitäten, das hat mich immer daran interessiert, ist es eben so etwas Unbewusstes, was damit schwingt. Also Mentalitäten sind so etwas wie ein historisches Gepäck, was wir mit uns herumschleppen und im Grunde genommen nie so richtig loswerden. Also da lagern so Dinge aus der Vergangenheit drin, die uns eben immer noch umtreiben, beschäftigen und noch nicht wirklich abgegolten sind. Und natürlich gerade im Osten oder gerade wenn wir uns jetzt diesen Konflikt zwischen Ost und West und die Wahlen jetzt in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern anschauen, geht es natürlich immer um Klärungsbedarf, was ist die letzten 35, 36 Jahre eben im Osten passiert. Und da geht es natürlich um Verlust von symbolischem Kapital, von sozusagen Anerkennung von Lebensleistung. Also all diese Stichworte, die dann fallen. Und das sind natürlich, das sind Phänomene, die nur begrenzt diskursiv verhandelbar sind. Also da stoßen Argumente gewissermaßen auf eine, ja, auf eine Mauer, auf eine Abwehrbewegung der Reaktanz. Ja. Also die diskursiven Muster decken sich im Grunde genommen nicht mit der erlebten Erfahrung. Ja, also das diskursive Muster ist meinetwegen eine progressive, emanzipatorische Bewegung, in die wir uns ja alle vielleicht gerne stellen wollen würden. Die erlebte Erfahrung der letzten 36 Jahre im Osten ist dann eben eine andere. Und je tiefer diese Kluft wird, ja, desto mehr verkannten sich im Grunde genommen Mentalitäten. Und dann haben wir es eben durchaus auch mit Abwehrreflexen zu tun und mit dem sogenannten Protestwählen. Ich finde jetzt, Protestwählen ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber ich glaube, mit diesem Phänomen der Reaktanz bekommt man es vielleicht besser zu fassen.
Klar, und Mentalitäten auszumachen, auszuloten, ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, ein bisschen widerspruchsvoller und konfliktreicher, nicht, als sich eine klare Identität zu geben und die auch an bestimmte äußerliche Merkmale zu binden und so weiter. Bei Mentalitäten ist es alles eben kleinteiliger, komplizierter, aber möglicherweise für die politische Debatte dann auch ertragreicher.
Und einer, der das ist das, ne? Wenn ich da kurz einhaken darf. Genau, also das ist das Interessante. Also wir müssen uns bei Mentalitäten mehr Mühe geben. Wir müssen vor Ort sein, wir müssen mit den Leuten sprechen. Und jetzt meine ich auch nicht das Übliche, man muss hingehen und die Sorgen und Ängste der Leute ernst nehmen. Das ist, denke ich, auch in den letzten Jahren passiert teilweise. Aber man muss ihnen doch schon irgendwie versuchen, auf Augenhöhe zu begegnen. Und wenn man ihnen etwas entgegenzusetzen hat, da muss man es ihnen auch gewissermaßen in die Augen sagen können. Und man muss ihre Sprache sprechen, man muss sich bei ihnen auskennen. Und das meine ich mit dem, es macht natürlich mehr Mühe, sich für Identität, also für Mentalitäten zu interessieren, sich für die Lebensgeschichte, für die Lebenserfahrung dieser Leute interessieren. Aber der politische Outcome oder der potenzielle politische Outcome ist natürlich sehr viel größer, als wenn wir nur mit Zuschreibungen hantieren und im Grunde genommen immer schon glauben zu wissen, wen wir da vor uns haben. Und das gilt natürlich nicht nur in die Ostrichtung, das geht auch, das muss man auch immer dazu sagen, in die Westrichtung. Denn natürlich auch gibt es im Osten sehr viele Vorurteile darüber, was so ein westdeutsches Individuum auszeichnet.
Und einer, der das immer wieder mit feinstem Besteck angeht, ist zum Beispiel der Soziologe Steffen Mau. Nicht, den haben wir auch dort in Frankfurt gesehen. Der hat ja zum Beispiel ein Buch geschrieben über ein Neubaugebiet in Rostock, Lüttenklein. Sehr viel beachtet, viel besprochen. Und ich gehe mal auch in diese Region, in den Norden, einfach auch deshalb, weil Sie auch geboren sind in Neubrandenburg. Das ist jetzt nicht ganz so nah an der Ostsee dran, nicht? Das ist ein Stück weiter runter in Süden, aber ist eben auch, wenn wir mal angucken, die alte DDR, gut, da war es der Bezirk Neubrandenburg, heute ist MacPom, ne? Neubrandenburg, ja.
Ja.
Ja, ist, genau.
Und ist gewissermaßen eine halbe Strecke Berlin-Rostock.
So ist es. Und dort sind Sie 1987 geboren. In Ihrem Buch erzählen Sie auch von dieser Zeit. was Sie erlebt haben. Natürlich sind Sie jetzt kein Kind, das sozusagen die DDR noch in voller Breitseite erlebt hat, das ist klar. Aber natürlich haben Sie auch über Ihre Familie dort enge Bindung hin, erzählen auch von der Zeit mit den Großeltern, nicht, wie Sie dort den Kleingarten besucht haben und so weiter. All diese Details tauchen auf. Und wenn wir jetzt mal schauen, wir haben schon angedeutet, Ost- und West-Mentalitäten, wie schwierig, wie kleinteilig das ist, das zu erfassen. So diese Mentalität, die Ihnen sozusagen noch nachklingt im Osten, in Neubrandenburg, wie ließe die sich eigentlich beschreiben? Was gibt es da an speziellen Dingen, die man vielleicht tatsächlich in Stuttgart oder so, wo Leben anders verlaufen? Was wäre hier das Spezielle?
Also Neubrandenburg ist eigentlich eine Stadt gewesen, die immer mit sich selbst zu kämpfen hatte. Also es gibt eine sehr traumatische Episode in der Geschichte der Stadt, nämlich die Zerstörung der Stadt durch den Grafen Tilly im Dreißigjährigen Krieg. Das war wirklich sozusagen eine vernichtende Niederlage, die ganze Stadt komplett zerstört. Und eigentlich unter dieser Niederlage hat die Stadt das ganze 17. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert gelitten. Es kamen verschiedene Stadtbrände dazu, dann natürlich auch nochmal die komplette Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg. Was ich damit sagen will, es gibt gewissermaßen, wenn man sich die Geschichte der Stadt, also sozusagen jetzt im Längsschnitt anschaut, gibt es eigentlich wenige kontinuierliche Passagen, wo man das Gefühl hat, da bildet sich sozusagen jetzt ein städtisches Bürgertum heraus. Da bildet sich eine gewisse Stolzkultur, also eine gesunde Stolzkultur heraus. Und dann gibt es natürlich diese DDR-Zeit und da passiert etwas anderes mit Neubrandenburg, nämlich Neubrandenburg ist auf einmal die jüngste Stadt der DDR. Neubrandenburg bekommt riesige Satellitenstädte, also neue Wohnungen, die natürlich damals irre begehrt sind. Es gibt Rüstungsindustrie in der Stadt, also genügend Arbeitsplätze. Das heißt, die Stadt wächst auch bis fast auf 100.000 Einwohner heran. Das heißt, die Stadt erlebt eigentlich fast zum ersten Mal in ihrer Geschichte wie so eine Art Blüte, könnte man sagen. Und das ist natürlich 1989 dann auf einmal wieder mit einem Schlag vorbei. Also sozusagen, da kommt der nächste symbolische Brand und macht die Stadt ein weiteres Mal kaputt. Und ich erzähle das jetzt so ein bisschen, weil natürlich, weil man sich immer fragt, in Krisenmomenten, also dann, wenn Zeiten unsicher werden oder dann, wenn man eben um etwas kämpfen muss, auf was bezieht man sich dann eigentlich zurück? Ja. Und da gibt es natürlich in dieser Stadt dann auf einmal sehr wenig, auf was man sich dann wieder in der Vergangenheit positiv zurückbeziehen kann. Und deswegen, glaube ich, ist die Stadt, die ich in den 90er Jahren und in den frühen Nullerjahren erlebt habe, eine sehr lethargische Stadt gewesen. Also eine Stadt, in der auch sehr viele Muster aus der alten DDR eben überlebt haben. Ja. Und das sind sozusagen, da habe ich eigentlich jetzt in der Brandenburg eigentlich relativ früh in meiner Jugend gemerkt, dass es da ungelöste Konflikte sind, die wie so eine Art Magma da noch so vorhanden sind und die im Grunde genommen eigentlich nur darauf warten, bis es zur Eruption, bis zur Explosion kommt, also bis es ein politisches Ventil gibt, mit dem man das dann auch in die Öffentlichkeit tragen kann.
Verstehe. Und ich kann das wirklich auch bestätigen, natürlich aus meiner Erfahrung als Kind. In Neubrandenburg gab es auch ein riesiges Neubaugebiet, ne, oder mehrere sogar. Es gab auch relativ viel Armee dort, weiß ich. Da gab es irgendwelche Panzertruppen und so. Also es war, wie Sie sagen, so eine sozialistische neue Stadt eigentlich, in der man das tatsächlich überall atmen konnte. Dann gab es auch dort auf dem großen See Kanusportler, die irre erfolgreich waren, Olympiasieger und sowas. Also es ist wirklich...
Die sind immer noch erfolgreich, sind immer noch, ehrlich gesagt. Ja. Also Andreas Dittmar ist erfolgreichste Kanuter aus Deutschland. Ja. Der kommt aus Neubrandenburg und Astrid Kumbanus und also sozusagen so diese ganze Leichtathletik. Die kamen alle aus Neubrandenburg. Und Sport hatte natürlich, weil es dieses DDR-Leistungsethos natürlich gab, auch nach der Wende immer noch einen großen Stellenwert in der Stadt.
Ja, ja.
Also bei Kulturleuten hat man immer geschaut, wer ist das jetzt? Aber wenn man Sport gemacht hat, also wenn man laufen war oder wenn man Kanu gefahren ist, dann hat niemand danach gefragt, was man eigentlich tut.
Wobei wir natürlich auch noch mit anmerken müssen, dass eben auch die große Autorin Brigitte Reimann auch eine enge Verbindung zu Neubrandenburg hat. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Ne? Die ist wirklich eine, die da auch heute, es gibt glaube ich ein Reimann-Haus auch in Neubrandenburg.
Genau, nicht? Genau. Ganz wichtige Autorin. Hat auch einen tollen Film gemacht, ein halbstündiges Filmfeuilleton. Sonntag den Brief an alle Stadt. Ich glaube, der läuft immer mal wieder in den dritten Programmen. Muss man sich vielleicht auch einfach mal besorgen. Das kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen.
Ja. Und genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, das setzt sich sozusagen ab. In menschlichen Seelen wird eben zu etwas, das wir Mentalität nennen können, was man immer wieder sozusagen neu sich angucken muss, neu beschreiben muss, nicht? Das lässt sich nicht so richtig festzurren. Aber ein Moment, in dem solche ostdeutschen Mentalitäten dann vielleicht wieder hervorblitzen, das ist etwas, darauf gehen Sie ein, so rund um das Wort Bellizismus. Bellizismus ist ein Denken, das kriegerische Auseinandersetzung für den geeigneten Weg hält, um Konflikte auszutragen in der Welt, um es mal so groß zu sagen. Mhm. Und wir haben diese Konflikte derzeit, zum Beispiel natürlich mit dem Krieg der Russen gegen die Ukraine. Und dort, das beschreiben Sie, das können wir auch täglich wahrnehmen, gibt es schon Unterschiede in der Beurteilung, in der Bereitschaft, dort weiter zu unterstützen zwischen Ost und West. Welche, wenn wir das jetzt auf die Mentalität beziehen, welche mentalitätsgesteuerten Anschauungen zwischen Ost und West treffen eben genau bei der Beurteilung dieses Krieges in der Ukraine aufeinander?
Ich glaube, was man im Osten schon beobachten kann, ist eben immer noch ein sehr tief verwurzelter Anti-Amerikanismus. Mhm. Also man sagt ja oft, dass die Bereitschaft eben ja sich sozusagen auch die Seite Russlands mitzubedenken im Osten größer sei als in großen Teilen des Westens. Und ich glaube, das ist in der Regel nicht auf tatsächlich eine aktive prorussische Haltung zurückzuführen. Also wahrscheinlich würden die meisten Ostdeutschen dann doch sagen, dass Russland diesen Krieg, diesen völkerrechtswidrigen Krieg angefangen hat. Aber es gibt natürlich sozusagen so einen tief verwurzelten Anti-Amerikanismus, das heißt eine Skepsis gegenüber allem, was halt jenseits des Teiches passiert. Und das Symbol ist dann eben dafür die NATO. Das hat natürlich auch mit einem sozusagen in der DDR noch verordneten Antifaschismus zu tun, mit einem Selbstverständnis als Friedensmacht, das ja auch ambivalent ist, weil der Alltag in der DDR durchaus durchmilitarisiert war. Aber ich glaube, solche Muster und solche sozusagen wirklich tief verwurzelten oder tief eingeschriebenen Erfahrungen, Überzeugungen, Haltungen lassen einen dann im Zweifel, also wenn es um diese existenziellen Fragen von Krieg und Frieden geht, eher zögern.
Also den Eindruck habe ich auch, man wird im Osten wahrscheinlich noch ein bisschen kritischer immer auch gucken, das stellt der Westen jetzt an, aber wir sind da auch, wir gucken uns zumindest auch die Perspektive der Russen gründlicher an und so weiter. Das ist wahrscheinlich wirklich im Osten mehr ausgeprägt. Und Sie beschreiben ja zum Beispiel auch, dass eben ein alter Mann, inzwischen ist er gestorben, wie Jürgen Habermas, dieser Position sich auch eigentlich angenähert hat und eben nicht sofort auch gesagt hat, ja, wir müssen natürlich mit allen Kräften der Ukraine beistehen, sondern eben auch geguckt hat, viel verhaltener, wie können wir vielleicht doch irgendwie eine Friedensposition retten.
Genau, das ist auch ein Aspekt der Mentalitäten, über den wir bisher noch nicht gesprochen haben, nämlich Mentalitäten haben nicht nur etwas Abgrenzendes, also Ost und West unterscheiden sich, sondern es gibt auch dann unvermutete Allianzen und das haben Sie jetzt gerade angesprochen. Dass der Jürgen Habermas oder eben auch Alexander Kluge mit ihren Kriegserfahrungen 1945 und dem plötzlichen Erwachen, also der plötzlichen Schuldfrage, sich im Grunde genommen dann gar nicht so sehr, natürlich dann aus anderen Motiven, von denjenigen unterschieden haben, die dann im Osten gesagt haben, okay, wir müssen alle diplomatischen Mittel mobilisieren, die wir können, um diesen Krieg in andere Bahnen zu lenken, aber bloß nicht sozusagen Waffenlieferungen full scale. Ja. Habermas hat ja auch gesagt, wir müssen Waffen liefern, so, das ist gar keine Frage, aber wir müssen uns um rechtzeitige Friedensverhandlungen kümmern und das war eine Position, mit der, glaube ich, die im Osten auf total, wie sagt man, fruchtbaren Boden gefallen ist.
Ja, so. Würde ich auch so sehen.
Und ein anderer Vorwurf, den man ja auch ständig im Osten hört und das hat, glaube ich, auch eben mit diesem Anti-Amerikanismus oder mit dieser tief verwurzelten Skepsis zu tun gegenüber dem Westen, ist eben der Vorwurf der Doppelmoral, den man ja auch immer wieder hört. Also Stichwort Irakkrieg, jetzt der Irankrieg. Da macht es einem der Westen natürlich auch sehr einfach, sich selbst ins Abseits zu stellen, weil der Westen seinen eigenen hehren Menschenrechts- und Demokratie- und Liberalitätsansprüchen dann eben doch nicht genügt. Ja, und das sind natürlich Einfallstore für diejenigen, die ohnehin mit einer Skepsis gegenüber dem Westen groß geworden sind. Und da machen sich, glaube ich, immer diese Mentalitäten bemerkbar.
Ja, absolut. Also ich würde sogar noch weiter zurückgehen. Ich höre relativ oft, die Amerikaner, was haben die denn in Vietnam gemacht und so, ne? Selbst so weit gehen manche auch zurück, so in ihren Argumenten, wenn sie eben Krieg und Frieden sozusagen gegeneinander stellen und dann oder Schuld und Unschuld, politische Schuld und Unschuld, dass man dann so weit zurückgeht, ja. Und so, genau, wie Sie sagen, ne, der Westen sollte sich mal an die eigene Nase fassen, bevor er hier versucht, irgendwie in der Welt Regeln aufzustellen. Nun hat dieses Herausfinden von Mentalitäten, das hat eine Geschichte, das beschreiben Sie sehr schön, da haben wir jetzt gar nicht mehr die Zeit. Herder ist da ein wichtiger Kopf, der dort sozusagen der Lehre des Immanuel Kant etwas entgegenstellt, sozusagen konkreter ins Leben hineingucken will, nicht, um die Mentalitäten zu finden. Und wenn wir jetzt mal schauen, um heute diesen Mentalitäten eben so mit feiner Antenne auf die Spur zu kommen, wo spielt sich das ab? Vielleicht gar nicht mal so sehr an der Universität. Welche Mittel und Instrumente würden Sie dafür aufrufen?
Tatsächlich ganz klassische Instrumente. Rausgehen. Ja. Rausgehen ins Feld, also ins Beobachtungsfeld, die teilnehmende Beobachtung, die Reportage. Also ich halte tatsächlich die Universitäten gerade nicht für den Ort, an dem diese Phänomene analysiert werden und theoretisiert werden können. Also das passiert, aber alles, was ich gegenwärtig an Theoriebildung dort beobachten kann, führt eigentlich immer nur noch zu einer weiteren Verhärtung, Verkantung und zu einer Vergiftung. Ja, das ist sozusagen, das schaukelt sich wechselseitig hoch. Deswegen nochmal, wir müssen uns, glaube ich, die Mühe machen, wieder rauszugehen. In die Landschaft zu gehen, in die Städte zu gehen. Man hat es jetzt auch in Ungarn gesehen, bei dem Wahlsieg von Peter Modja. Diese Wahl, die ja für uns alle, glaube ich, ein Hoffnungszeichen war, das kann man, glaube ich, schon so sagen, die ist nicht von Kulturliberalen in Budapest entschieden worden, sondern diese Wahl ist auf dem Land entschieden worden, die ist in den auf den Dörfern entschieden worden. Also eigentlich in den Orten, bei denen man sagt, die haben eigentlich die letzten 16 Jahre auch nur noch die Orban-Medien konsumiert. Die haben gar nicht mehr sozusagen die kulturliberalen Zeitschriften gelesen.
Ja, und ich habe es ja anfangs schon gesagt, Sie arbeiten auch als Redakteur bei der Zeit und da machen Sie sowas ja auch, nicht? Dass Sie Leute irgendwo hinschicken, dass die irgendwo hingehen, wirklich dort aufs Land oder wo auch immer, wo eben ansonsten nicht auch die großen Medien jetzt alle 3 Minuten anklopfen und dann einfach gucken, was passiert dort und sich dort sozusagen reinmischen in den Alltag, um eben genau diesen Dingen, diesen Mentalitäten, den Verstimmungen dort auf die Spur zu kommen. Und das ist wahrscheinlich der Weg, den man gehen kann, um diese Distanzen auch abzubauen. Nicht?
Ja, Peter Sloterdijk hat mal einen schönen Satz in einem Interview mit mir gesagt, das war nach den Europawahlen 2024, wo ja der Rassemblement National so erfolgreich gewesen ist. Und er sagte, der Populismus ist die Rache des Landes an der Stadt. Und diesem Rachefeldzug muss man irgendetwas entgegensetzen. Und ich glaube, das kann nur dadurch geschehen, dass man eben aufs Land geht. Nicht um den Leuten nach dem Mund zu reden, das meine ich nicht, aber um ihnen zu zeigen, wir wissen, wer ihr seid und wir wissen sozusagen, wie ihr lebt und wir wissen, wie ihr sprecht, was eure Lebensumstände sind und lasst uns jetzt sozusagen anfangen, gemeinsam dafür Lösungen zu finden.
Klar, weil von Infrastruktur so aus Berlin oder von sonst wo zu reden, ist das eine, aber zu sehen, was passiert, ja, ob der Bus fährt oder ob die Arztpraxis besetzt ist, das sind eben genau andere Dinge, die man tatsächlich nur erfahren kann. Und das ist ja auch etwas, was Sie beschreiben, dass eben Mentalitäten sich erkunden lassen durch Erfahrung vor allem und nicht durch Angelesenes, durch Argumentationsketten, sondern der Urgrund muss schon sein, eben die Erfahrung, nicht?
Genau. Und umso interessanter sind natürlich dann die Formen, in denen genau Lebensgeschichten und Erfahrungen reflektiert werden können und auch in all ihrer Ambivalenz sozusagen ausgehalten werden können. Das ist natürlich, das ist Kunst, das ist das Theater, das ist die Literatur, das ist meinetwegen auch die Musik. Ist jetzt gar nicht nur literaturspezifisch, aber weil ich jetzt nun mal Autor bin, würde ich hier noch einmal eine Lanze brechen wollen. Und das macht ja auch die große Attraktivität dann eben von Schriftstellern, ich hatte sie am Anfang schon genannt, von Christoph Hein, Lutz Seiler, Jenny Erpenberg aus, dass all diese Erfahrungen dort eben auch einen Platz finden können. Und wenn es noch eine Hoffnung gibt, dann ist es vielleicht die Literatur.
Peter Neumann, das nehme ich als Schlusswort. Wir haben hier so flott und lebhaft schon uns unterhalten, dass die 25 Minuten Ratzdibutz schon wieder um sind. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und dass Sie so interessante Dinge erzählt haben, über die ich nachdenke und ich hoffe, die auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sind. Ich danke Ihnen sehr. Ich verweise nochmal auf das Buch Mentalitäten, wie wir besser verstehen, was uns trennt und was uns eint, erschienen bei Siedler, vorgelegt von Peter Neumann. Ein Buch, das ich persönlich empfehle, auch gerade jetzt, wenn man mal wieder überlegt und grübelt, warum passiert auf politischer Ebene in Deutschland dies und das, warum kommen die und jene nicht zusammen, könnte etwas zu tun haben mit verschiedenen Mentalitäten. Peter Neumann, ich danke Ihnen sehr und alles Gute
bis
zum nächsten Mal. Ja,
danke.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.